zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie alle sehr, sehr herzlich hier heute Abend bei uns in der Katholischen Akademie in Bayern. Es sind bewegte Tage. Der Missbrauchsskandal hält die Kirche fest im Griff und schüttelt sie kräftig durch. Heute vor einer Woche hat die Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl das berühmt-berüchtigte Gutachten vorgestellt. 1900 Seiten fast, durch die wir uns alle in den letzten Tagen durchgequält haben. Und seitdem steht das Thema ganz, ganz oben auf der Agenda. Natürlich der Medien, aber auch vieler Menschen, denen die Kirche am Herzen liegt und die sich Sorgen machen um die Zukunft und natürlich auch Sorgen um die Vergangenheit und das, was gewesen ist. Ja, und wir hier sind mittendrin, die Wellen schlagen bis zu uns. Am Wochenende hat man uns aufgefordert, unser Kardinal-Wendel-Haus umzubenennen. Vorgestern wurde hier vorne am Eingang ein Schriftzug an der Wand angebracht, der sexuelle Gewalt an Kindern beklagt. Näheres dazu finden Sie auf unserer Homepage. Wir haben ihn übrigens nicht gleich übertüncht, sondern vorerst stehen lassen. Er hing damit auch heute noch, als sich vor unserem Eingang einmal die Presseleute versammelten, aber eben auch eine Demonstration von Kritikern formierte. Und das sagten wir, das passt dazu, auch diese Stimmen sollen Gehör finden. Ja, und heute Mittag schließlich war hier bei uns in diesem Saal die große Pressekonferenz der Erzdiözese, in der sie auf die Publikation des Gutachtens öffentlich reagierte. Und sicherlich wird die Presse auch jetzt darüber berichten und tagelang die Dinge auswerten. Wir nehmen das zum Anlass, eine erste Nachlese zu unternehmen, wo wir das Thema schon hier bei uns im Haus haben. Also Sie sehen, wir sind am Ort des Geschehens. Hier hinter mir steht noch das Pult mit den vier Stühlen, an denen der Pressesprecher, der Kardinal, die Amtschefin und der Generalvikar Platz genommen hatten. Und insofern hat das eine gewisse Authentizität, wenn wir heute miteinander über dieses Thema reden wollen. Und dafür haben wir uns Gäste eingeladen, die ich jetzt begrüßen möchte. Die erste, die ich begrüße, ist Frau Michaela Huber. Sie ist Vorsitzende der Aufarbeitungskommission der Erzdiözese. Und sie hat mir übrigens vorher den Hinweis gegeben, dass diese Kommission am 3. Februar tagen wird. Und sie haben miteinander vereinbart, dass eine offizielle Stellungnahme dieser Kommission natürlich erst erfolgen kann, wenn das Gremium sich auch darüber gemeinsam beraten hat. Insofern spricht sie heute zu uns privat und hat gutes Recht und guten Grund, auch an der einen oder anderen Stelle mal zu sagen, da möchte ich jetzt nicht der nächsten Woche vorgreifen. Vielen Dank, dass Sie trotzdem zugesagt hatten. Sie hatten ja zuerst gezögert. Ich freue mich, dass Sie da sind. Die nächste, die ich vorstelle, ist Frau Hiltrud Schönheit. Sie ist Vorsitzende des Katholikenrats in der Region München. Sie hat also die Laien, die Gläubigen und die Gemeinden im Blick. Natürlich sind auch dort starke Emotionen im Schwange, hohe Erwartungen und Sorgen, mit denen wir alle diese Tage miterleben. Und ich freue mich, dass wir durch Sie auch diese Perspektive, wir haben es auch heute in der Pressekonferenz gehört, eine der ganz wichtigen Perspektiven dafür, wie es mit der Kirche weitergehen kann, in den Blick nehmen können. Und direkt neben Ihnen begrüße ich Herrn Professor Dr. Heiner Kolb. Emeritierter Sozialpsychologe an der LMU hier in München. Bekannt ist er auch als Kopf des Münchner Instituts für Praxisforschung und Projektberatung, IPP. Dieses Institut hat Studien über den Missbrauch im Kloster Ettal verfasst, zur Odenwaldschule und ganz aktuell im Bistum Hildesheim und jetzt auch in Essen. Er ist außerdem Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, Kindesmissbrauchs auf Bundesebene. Das ist diese Kommission, die der unabhängige Beauftragte eingerichtet hat. Herzlich willkommen auch an Sie. Ja, und der vierte Gast ist hier an meiner linken Seite. Das ist Herr Richard Kick. Er ist Betroffener und Mitglied des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising. Über Sie weiß ich nicht viel, weil Sie als Mitglied des Betroffenenbeirats sich bis vor kurzem überhaupt nicht in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Das ist auch so gedacht. Die Mitglieder dieses Gremiums müssen das nicht tun. Das können Sie völlig frei entscheiden. Sie haben heute vor einer Woche erstmals den Schritt gewagt, zu sagen, ich gehe nach draußen, ich sage, wer ich bin, ich nenne meinen Namen und äußere mich öffentlich. Und das finde ich ganz beeindruckend. Ich stelle mir vor, dass das kein leichter Rollenwechsel ist. Meine erste Frage deshalb an Sie. Warum sind Sie diesen Schritt gegangen? Und ganz persönlich, wie geht es Ihnen damit bisher?
Würde ich gerne mit Ihrer zweiten Frage antworten. Mir geht's gut. Denn der Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, ist mir sicher schwer gefallen. Aber das ist einer der Gründe, warum wir wenig Betroffene hören, geschweige denn sehen, weil sie allgemein ein Problem damit haben, darüber zu sprechen und vor allen Dingen öffentlich darüber zu sprechen. Aber das Gutachten war für mich der Anlass, zu sagen, jetzt ist es klar, festgestellt, festgelegt, erwiesen, bewiesen, jetzt wird es Zeit, auch den Betroffenen hier in der Erzdiözese München-Freising ein Gesicht zu geben, einen Namen zu geben. Und als Vertreter dafür war es mir klar, wir sind ja zu viert im Betroffenenbeirat. Ich bin auch der Einzige, der im Gutachten genannt wird und beschrieben wird in einem Fall. Und das, wie gesagt, war der Auslöser. Mhm. Deshalb sitze ich heute hier und vielen Dank für die Einladung.
Als einer der Fälle, von denen das Gutachten berichtet. Ja. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Es ist ja erschütternd, wenn man die Bilanz des Gutachtens liest. Beim Fall X, wie er genannt wird, oder H, wie er in der Presse heißt, ganz besonders, alle Verantwortlichen haben den Täter geschützt und keinen Blick für die Opfer gehabt. Heute, das war, glaube ich, so das dominante Bekenntnis in der Pressekonferenz, ist allen klar, dass sich das ändern muss. Wie empfinden Sie das? Was sagt Ihr Bauchgefühl? Was wir da gerade erleben, ist das jetzt endlich der Durchbruch der betroffenen Perspektive?
Ich denke, in dieser Deutlichkeit und Klarheit, wie es heute passiert ist, war dieses Bekenntnis und das darüber reden, nochmal, dass das darüber reden und sicher auch die Worte von vom Kardinal Marx, ein deutliches Zeichen. Ob es jetzt die Wende wird und ob es jetzt der Paradigmenwechsel ist, ob es jetzt dorthin geht, dass alles ganz anders wird, da bin ich noch etwas pessimistisch. Ich denke, bis dorthin ist noch ein langer, steiniger Weg. Aber es ist ein ganz anderes Zeichen. Es ist ein ganz anderer Hinweis dazu, dass jetzt die Betroffenen wirklich in den Fokus genommen werden und angenommen werden. Und wenn Sie meinen offenen Brief kennen, den ich ja am Montag übergeben habe, am Dienstag an die Presse weitergegeben habe, dann habe ich das im Endeffekt genauso formuliert, wie es heute auch abgehandelt wurde. Und ich denke, ja, das Zeichen ist gesetzt und jetzt geht es ums Umsetzen, jetzt geht es ums Tun.
Sie haben Kardinal Marx ja relativ hart angegangen und das korreliert ja auch mit dem, was im Gutachten steht. Er hat eben es nicht zur Chefsache gemacht schon seit 2010, sondern war eher passiv, wie es dort steht. Heute Mittag hat er sich bei Ihnen entschuldigt. Nehmen Sie die Entschuldigung an?
Sie sind jetzt erst der Zweite, der mir sagt, dass ich ihn hart angegangen bin. Mhm. Also für mein Empfinden war das nicht hart, sondern es war klar. Wir haben oft ja zusammen telefoniert in den letzten Monaten, kurz vor Weihnachten auch noch. Und ich habe ihm klar und deutlich immer wieder gesagt, was die Wahrheit ist. Ja. Und deshalb erscheint sie mir nicht als hart.
Wenn ich meinte bitte, auch klar und deutlich die Wortwahl ist schon eben sehr...
Gut, mag sein, dass ich dazu neige, aber ich denke, es ist nötig, das so klar zu formulieren, um bei demjenigen, den man adressiert, damit schon eine Reaktion auszulösen. Und wenn Sie mich fragen, wenn er sich bei mir entschuldigt, ob ich das so annehme oder wie es mir damit geht oder wie ich sie interpretiere, natürlich nehme ich sie an und natürlich ist das schon auch ein Zeichen dafür, dass er es überhaupt sagt. Und dem messe ich eine große Bedeutung bei.
Wie haben Sie insgesamt heute die Pressekonferenz empfunden? Sie haben ja ungefähr hier, wo ich jetzt stehe, als Ehrengast gesessen, wenn ich so sagen darf. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, ich will mal so sagen, Teile davon, ich würde sogar sagen, ein großer Teil davon war sehr klar. Man hatte sich ja auch vorbereitet, gut vorbereitet darauf. Aber es gab dann einen Punkt, wo das Ganze etwas ins Kippen geraten ist, an dem Punkt, an dem die Redakteurin des ZDF die Frage gestellt hat nach der Angemessenheit der Entschädigungsleistung. Und plötzlich war da etwas, so ein Wandel, ein Wechsel in Kardinal Marx, wo man so das Gefühl hatte, jetzt fehlt er vielleicht ein Stück weit in seine alten Muster zurück. So in diese Art des Klerikers, der ja doch vielleicht über den Dingen steht. Aber Sie dürfen sicher sein, ich werde die mahnende Stimme sein und ich... Nein, also ich will mich da jetzt überhaupt nicht über Maßen in den Vordergrund spielen. Aber ich glaube, was ganz wesentlich ist jetzt, dass sowohl die Aufarbeitungskommission wie auch wir dranbleiben, dass wir mahnen, dass wir Impulse geben, aber gleichzeitig, dass wir darauf hinweisen, was jetzt und wesentlich zu tun ist und schnell umzusetzen ist. Denn ich glaube, das haben wir heute, denke ich, auch gehört, man ist angewiesen darauf, dass wir jetzt sagen, was zu tun ist.
Das war heute ja auch zu spüren, dieser Wille, tatsächlich auch diese beiden Gremien, die im letzten Jahr eingerichtet wurden, einfach auch fruchtbar zu machen für den Prozess, der jetzt kommt. Bleiben wir ruhig noch mal ein bisschen beim Thema der Entschädigung. Also das im Grunde weiß ja jeder gute Arbeitgeber, dass Wertschätzung auch was mit materiellen Werten zu tun hat. Und Ihre Aufgabe ist es natürlich als Vertreter der Betroffenen da auch, ich will nicht sagen Druck zu machen, aber da deutlich zu machen, wo ihre Interessen liegen. Auf der einen Seite heißt es, und das ist natürlich richtig, dieses Leid lässt sich ohnehin nicht in Geld aufwiegen. Auf der anderen Seite muss es natürlich trotzdem in Relation zu Größenordnungen stehen, die in der Gesellschaft einfach auch ein gewisses Gewicht haben. Ja. Wo liegt das Ihrer Meinung nach? Also welche Größenordnung?
Wollen Sie jetzt eine Summe von mir hören? Nein, also ist andersrum. Bevor die Entscheidung gefallen ist, maximal 50.000 Euro Entschädigungsleistung zu zahlen, gab es ja eine Arbeitsgruppe. Die wurde eingerichtet und die hat der Bischofskonferenz, das hat die Bischofskonferenz beauftragt, da war unter anderem Matthias Katsch vom Eckigen Tisch mit dabei. Und da ging es ja schon um Summen und die können Sie nachlesen, die können Sie googeln, die kann man hören. Und als dann aber, die lagen bei 300.000 bis 400.000 Euro. Und als dann die Entscheidung fiel, nur maximal 50.000 Euro zu bezahlen, war das nochmal ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen. Also stellen Sie sich mal vor, wenn wir in den USA wären, würden wir über ganz andere Summen sprechen, da würden wir über Millionen sprechen. Und ich würde das gerne an dieser Frage auch nochmal anknüpfen, als die Dame vom ZDF das so formuliert hatte. Und dann auf einmal wieder dieser Rückfall in diese Mentalität, ja, wir tun doch sowieso schon und juristisch ist das sowieso. Nur, wir machen das freiwillig und so weiter und so weiter. Also daran sehen Sie ja. Also ich denke, dass es da ganz wesentlich ist, dass auch die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung auch völlig überfordert damit ist. Denn kein Betroffener, wenn er einen Antrag stellt, ist so reflektiert, beziehungsweise hat Unterstützung dabei, diesen Antrag entsprechend zu formulieren, auszufüllen und darüber zu reden, was das für eine Bedeutung für sein Leben hatte. Mhm. Und da liegt mit der Hauptkern, dass heute Summen ausbezahlt werden von 2.000 Euro, von 3.000 Euro, von 7.000, von 15.000 Euro. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben, aber das ist ja die kleine Ausnahme. Und das ist eine weitere Retraumatisierung, das ist wieder diese fehlende Wertschätzung, diese fehlende, wir werden jetzt endlich ernst genommen und nicht wir müssen kommen, um Almosen zu bitten, sondern man gibt uns endlich das, ohne großartig jetzt gefragt zu werden. Und es ist immer wieder das gleiche Thema, wir müssen kommen, wir müssen klopfen, wir müssen sagen, bitte, bitte, gebt uns, helft uns in irgendeiner Weise. Und das ist ein nach wie vor schwieriges Thema. Mhm.
Sie könnten sich Verfahren vorstellen, mit denen man dann eine Summe ermittelt, oder ist es einfacher, das zu pauschalieren, damit man eben in diesen Einstieg in die Tiefe der Einzelfälle nicht braucht?
Ich will Ihnen gerne ein Beispiel dazu geben. Mhm. Also die Damen und Herren der unabhängigen Kommission müssen nach Aktenlage entscheiden, wie es demjenigen, der diesen Antrag gestellt hat, geht. In der Regel würde ich meinen, wäre es nötig, ein psychologisches Gutachten, ein Status eines Therapeuten, der denjenigen schon seit Jahren begleitet, mit dazuzufügen, beizufügen oder den vielleicht sogar persönlich zu sehen oder ein Statement von demjenigen, von einem Gutachter vor Ort in irgendeiner Weise mit einzubinden. Aber das ist alles nicht vorgesehen, von Anfang an nie vorgesehen gewesen. Also wie soll jemand den Herrn Huber, der Betroffener ist, von einem Blatt Papier oder 6 Seiten Papier sind sie ja letztendlich, beurteilen? Sie können diesen Menschen gar nicht beurteilen. Und dann ist noch dazu etwas überhaupt nie bisher in Erwägung gezogen. Und zwar der Verlust der Glaubensgemeinschaft. Also wir sitzen hier in der Katholischen Akademie, hier in München, mitten im Zentrum des momentanen Bebens. Also dass nie irgendjemand auf die Idee kam, bei dieser ganzen Beurteilung des Leids des Betroffenen den Verlust der Glaubensgemeinschaft da in irgendeiner Weise einzuordnen. Ich wurde gefragt, oder man kann ja lesen, nach welchen Kriterien, wenn man mich fragt, ob ich mit Waffengewalt missbraucht wurde. Das ist eine der Kriterien für die Anerkennungsleistung. Man hat mir die Frage gestellt, wurde ich mit Waffengewalt missbraucht. Also sie lachen und genauso ist es auch, es ist lächerlich. Aber hat man mich gefragt, was es für mich bedeutet hat, an meinem Glauben zu zweifeln, an der Kirche, aus der Kirche austreten zu müssen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe?
Das führt mich direkt zu der nächsten Frage. Sie haben sich in Ihrem offenen Brief auch kirchliche Seelsorge gewünscht. Als ich das gelesen habe, ich sage ganz ehrlich, da musste ich schlucken. Ich habe gedacht, das ist doch gerade der Kontext der Seelsorge, in dem an Ihnen ein Verbrechen begangen wurde. Also ich hätte es verstehen können, wenn Sie sagen, mit dem Laden will ich nie wieder was am Hut haben, aber ich fand das fast berührend. Wieso ist Ihnen das trotzdem so wichtig, dass ein kirchlicher Seelsorger für Sie bereitsteht?
Ich war ja gerne Ministrant. Ich bin gerne da vorne gestanden, ich habe gerne die Fürbitten gelesen. Es war ja nicht so, dass ich das nicht wollte, ganz im Gegenteil. Es war ein Stück mein Leben. Es waren meine Freunde waren dabei. Die Glaubensgemeinschaft, von der ich spreche. Und Kardinal Marx hat mich 2010 eingeladen zu sich zu einem Gespräch und hat mir zugesichert, dass er alles dazu tun wird, dass mein Leid kleiner wird. Glauben Sie mich, in den letzten 12 Jahren hat mich niemand gefragt, ob ich irgendein Problem habe oder ob ich vielleicht seelsorgerische Betreuung haben könnte und wollte. Wir selber sind soweit und wir haben im Betroffenenbeirat einen Priester sitzen und daraus wird sich was ergeben und wird sich etwas entwickeln.
Das war ja heute eine der Neuigkeiten, dass tatsächlich dieser Vorschlag von Ihnen aufgegriffen und umgesetzt wird.
Ja, das war unser Impuls.
Ja, also ich bin da sehr, sehr berührt, muss ich sagen, von dieser Perspektive. Damit leite ich über zu Ihnen, Frau Huber. Es ist, wie er es gerade sagte, 12 Jahre nicht gefragt. Es sind sich ja alle einig, es ist skandalös, dass nicht 2010 das passiert ist, was heute passiert. Klaus Mertes galt noch als Nestbeschmutzer. Also wo standen wir damals und wo wären wir heute, wenn man damals das getan hätte, was man dann eben erst 8, 9 Jahre später angefangen hat. Anders sieht es aus mit dem Urteil in der öffentlichen Meinung und das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, wenn man auf die Jahresseite MHG-Studie schaut. Und da wurde im Grunde genommen, wenn ich das richtig einschätze, das Programm vereinbart, das seitdem abgearbeitet wird. Können Sie das noch mal ein bisschen, auch Ihre eigene Arbeit in der Aufarbeitungskommission, da einbetten? Also ist das jetzt quasi, kann man Vollzug melden? Wir haben jetzt alles gemacht, was damals angestoßen wurde. Oder wie schätzen Sie das ein?
Das wäre schön, wir haben alles gemacht, was damals angestoßen wurde.
Aber wir sind auf der Spur und genau. Haben jetzt Vollzug also, für die nächsten Schritte.
Ich glaube schon, dass die MHG-Studie, oder das ist offensichtlich, dass die MHG-Studie eine große Funktion bekommen hat in dem ganzen Prozess. Der Herr Marx hat es ja heute auch wieder gesagt, dass das dieses Jahr 2018 für ihn nochmal eine wirklich entscheidende Bedeutung gehabt hat, auch mit der Frage, wer hat Verantwortung? Hat jemand Verantwortung übernommen nach der Veröffentlichung dieser Studie? Und er sagen musste, nein. Und ein Ergebnis dieser Studie ist ja auch tatsächlich dann die gemeinsame Erklärung, die als Folge davon entwickelt worden ist. Die gemeinsame Erklärung entstand in der Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, also einer staatlichen Organisation, zusammen mit den Vertretern der Deutschen Bischofskonferenz. Also das heißt, der Kirche war klar, dass sie die Aufarbeitung nicht allein schaffen kann. Das hat sie 10 Jahre probiert oder 8 Jahre zu dem Zeitpunkt probiert, hat nicht funktioniert. Also man hat den Staat mit ins Boot geholt und diese Vereinbarung, die dann quasi mit dem Vertreter der Staatsregierung getroffen worden ist, hat unter anderem besagt, dass die einzelnen Diözesen eine unabhängige Aufarbeitungskommission gründen sollen, eigentlich müssen. Die Unabhängigkeit, das ist schon ein tolles Konzept dieser Kommission, also grundsätzlich ist das ein tolles Konzept. Also
Sie sind unabhängig, in der SZ wurde das ja so ein bisschen angezweifelt, ja, oder ob es wirklich so ganz unabhängig ist.
Das ist, was heißt, es ist wirklich so ganz unabhängig, so ganz unabhängig ist es natürlich nicht, weil wir angedockt sind strukturell an der Diözese, weil letztendlich jede Diözese so eine Kommission hat, sodass letztendlich also der Diözesanbischof natürlich in der Rolle ist, dass er die Empfehlungen oder was auch immer in diesen Kommissionen erarbeitet wird, für sich umsetzen kann oder es sein lassen kann. Also das ist die große Krux an diesen Kommissionen. Also wie ich gefragt worden bin, hier mitzumachen, also ich habe als erstes gesagt, nee, also ich bin vor 15 Jahren aus der Kirche ausgetreten, als die, als Ratzinger damals die deutschen Bischöfe gezwungen hat, aus der schwangeren Konfliktberatung auszusteigen, haben wir gedacht, nee, also die Kirche ist nicht mehr für die Menschen da, also bin ich nicht mehr für die Kirche da. Und ich bin dann damals gegangen. Es war für mich ganz klar, dass das nicht mehr geht.
Sie sind auch jetzt nicht von der Kirche in die Kommission berufen, nein, sondern auf dem Ticket des Freistaats vom,
genau,
vom Kultusministerium.
Genau, das wollte ich Ihnen zuerst sagen. Also die Idee ist grundsätzlich schon ganz gut. Die einzelnen Mitglieder der Kommission wurden nicht von der Diözese ernannt. Die, diese gemeinsame Erklärung besagt, dass die jeweilige Staatsregierung Bayern, bei uns ist es die Staatskanzlei gewesen, quasi vier Vertreter, Experten, externe Experten ernennt. Das ist ein Vertreter aus dem Kultusministerium, aus dem Wissenschaftsministerium, aus dem Sozialministerium und aus dem Justizministerium. Also wir haben da vier verschiedene Experten. Dazu kommen die zwei Vertreter des betroffenen Beirats und ein Vertreter der Kirche und bei uns noch eine Vertreterin vom Diözesanrat. Also die Kirche, die Diözese selbst, hat nur eine Person geschickt und hatte auch keinerlei Einfluss auf die vier, die genannt werden. Und als ich gefragt worden bin, habe ich zuerst mal gesagt, nee, jetzt mit mir nimmer, habe da aufgelegt. Habe allerdings, kaum habe ich aufgelegt gehabt, habe ich mir gedacht, hey, da wollen die ja was für die Menschen. Dann habe ich also den Hörer wieder abgehoben, habe die Wahlwiederholung gedrückt, habe gesagt, sie, ich sage nicht zu, aber ich führe ein Erstgespräch damals mit Herrn Klingern und Frau Dr. Herrmann. Und ich habe von Ferne das natürlich immer ein bisschen verfolgt und mir gedacht, naja, wenn, dann kann man sowas in München machen. In Köln hätte ich es nie gemacht. Eben aus dem Grund, weil ich mir relativ sicher war, auch nach dem Vorgespräch, dass wenn wir Empfehlungen erarbeiten, ich davon ausgehe, dass Marx und die ganze Führungslinie der Diözese auch willens ist, das umzusetzen. Aber ob das passiert, liegt immer im Ermessen des Bischofs.
Nochmal auf die gemeinsame Erklärung zu sprechen zu kommen. Also da hat der unabhängige Beauftragte mit den deutschen Bischöfen quasi vereinbart, wie diese Kommissionen arbeiten sollen. Und da werden die Aufgaben benannt. Und unter anderem ist es letztlich genau das, was jetzt die Kanzlei gemacht hat. Die quantitative Erhebung des sexuellen Missbrauchs und die Untersuchung des administrativen Umgangs. Genau. Der Auftrag kam aber nicht von Ihnen. Sind Sie da einbezogen worden in die Arbeit auch mit der Kanzlei oder war der
also abgefahren? Da muss man die Chronologie anschauen. Ja. Also dieser Auftrag ist ja bereits 2020 gegeben worden, uns gibt es aber erst seit Mai 21. Das heißt, man muss der Diözese zugutehalten, die haben ja bereits 2010 ein erstes Gutachten in Auftrag gegeben. Also aus dem wird ja auch schon deutlich, dass Marx wirklich ein Interesse hatte, das von Anfang an aufzuklären. Und er hat bereits eben dann 2020 das zweite Gutachten in Auftrag gegeben. Und nachdem das bereits gelaufen ist und dann erst die gemeinsame Erklärung vorgeschrieben hat, es muss eine unabhängige Aufarbeitungskommission geben und in dieser gemeinsamen Erklärung auch vier zentrale Aufgaben genannt sind. Also die zwei, die Sie gesagt haben, die Identifizierung der Betroffenen, aber auch der Blick auf, auf den administrativen Umgang. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch der Blick auf die Struktur der Diözese, auf systemische und strukturelle Gegebenheiten, wo man da was modifizieren kann für Prävention und Intervention. Und wir haben in unserer Kommission noch so ein viertes Kriterium, uns zu überlegen, ob es irgendwelche Formen der Wiedergutmachung gibt, jenseits des Juristischen, weil ja vieles verjährt ist. Das Gesamtziel unserer Tätigkeit ist natürlich, beizutragen zu einem Paradigmenwechsel in der Kirche, der ja von euch primär angestoßen worden ist, aber der ja jetzt allgegenwärtig ist, nämlich weg von dem Blick auf die eigene Institution und hin auf den Menschen. Mhm. Und da tragen wir dazu bei. Es war dann so, wie wir uns dann gegründet haben und wie wir das angeschaut haben, standen wir genauso wie Sie und denken, aha, die zwei wichtigsten Aufgaben, das macht ja in München die Kanzlei, was machen jetzt wir? Sodass dann klar war, dass wir gesagt haben, okay, diese zwei Punkte, die warten wir jetzt ab, bis das Gutachten da ist. Und wir haben jetzt in diesem ersten Dreivierteljahr uns einfach mit systemischen und strukturellen Gegebenheiten beschäftigt, haben da auch bisher eigentlich fünf Empfehlungen erarbeitet, die auch die Anlaufstelle, die jetzt von euch, die Idee kam von euch, aber wir von der Aufarbeitungskommission haben das dann unterstützt und haben letztlich zusammen, das ist zum Beispiel eine, so eine strukturelle gegeben.
Und wenn jetzt die Datenlage mal soweit geklärt ist von Seiten der Kanzlei, sehen Sie dann neue Aufgaben oder haben Sie die Instrumente, die Sie brauchen bereits oder muss sich da auch die Kommission noch einmal weiterentwickeln?
Also das Gutachten gibt ja eine ganze Menge Empfehlungen vor. Mhm. Und eines der großen Aufgaben wird sein, dass wir in der nächsten Sitzung und vielleicht auch in den nächsten Sitzungen uns diese Empfehlungen anschauen und überlegen, in welcher Form wir da aktiv werden können, um entweder im Sinne des Gutachtens oder auch noch weitere Wege einzuschlagen. Wir können gegebenenfalls externe, auch als Kommission nochmal externe Experten einladen, haben das unter Umständen auch vor, aber das wird sich erst klären. Wie Sie schon gesagt haben, da kann ich jetzt noch gar nichts sagen, ich weiß es auch noch nicht.
Dann vielen Dank schon mal bis dahin. Ich drehe mich mal hier rum jetzt zu Ihrem Tisch. Sie haben jetzt schon 27 Minuten gewartet darauf. Herr Professor Kolb, vielleicht ganz kurz vorab. Sie haben etliche eigene Studien betreut, begleitet, verfasst. Wie ist diese Studie gelungen? Kurze Methodenkritik. Haben die sauber gearbeitet? Hätten sie es besser gemacht? Oder wie? Vielleicht da eine ganz kurze Einschätzung von Ihrer Seite.
Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr zurückhaltend. Also ich hörte, wer dieses Gutachten machen soll. Da gab es ja auch die Debatte dann um die Kölner Geschichte, wo ja unser Münchner Anwaltskanzlei erstmal aussortiert werden sollte, was ich merkwürdig fand. Und dann hat es auch sehr viel länger gedauert, als immer angekündigt war. Und da waren viele Spekulationen, warum hat es so lange gedauert. Wir wissen heute, dass der Herr Ratzinger erst im Dezember seine 82 Seiten abgeliefert hat und die sollten natürlich noch berücksichtigt werden. Von daher verstehe ich auch, dass es Januar geworden ist. Okay, aber ich bin dann, um ganz ehrlich zu sein, völlig überrascht worden von der Genauigkeit und der Klarheit, mit der diese Anwälte gearbeitet haben. Und das hat auch, glaube ich, diese Erschütterung mit erzeugt, dass sie so klar waren. Mhm. Dass sie vor allem als Fachleute für die Archivarbeit, wirklich gute Arbeit geleistet haben, das ist unstrittig. Das war ja bei der MHG-Studie, wo ich auch in der Beraterrolle war, ganz schwierig, weil da durften ja die Anwälte gar nicht in die Archive hineingehen. Das haben Kirchenmitarbeiter oder von ihr beauftragte Anwälte dann gemacht. Und von daher denke ich, das ist ein ganz wichtiger, großer Schritt. Deswegen kann man sagen, da ist auch eine Menge zutage gebracht worden, was wir vorher so genau im Detail über München nicht wussten. Generell würde ich der Anwaltskanzlei zustimmen, wir wussten alles, was strukturell in der Kirche schiefläuft. Das haben sie nochmal belegt, aber sie haben eben viel mehr gemacht.
Ja.
Wir brauchen nicht nochmal eine Studie, die einfach nur die strukturellen Seiten aufzeigt. Wir brauchen jetzt Studien, die konkret werden.
Ja.
Und das haben sie gemacht.
Es gab ja eine methodische Ausweitung gegenüber anderen Studien, nämlich das Instrument der Zeitzeugenbefragung. Ähnliche Dinge machen Sie in der Kommission in Berlin auch, diese Anhörungen. Wie ist das methodisch zu werten? Also Zeitzeugenbefragungen sind natürlich auf der einen Seite unglaublich wertvoll, weil sie Informationen enthalten, an die man einfach sonst keine Chance hat heranzukommen. Auf der anderen Seite sind im Lichte der modernen Gedächtnisforschung natürlich auch Fragen zu stellen, wie man methodisch da belastbare Auswertungen vornehmen kann. Wie gehen Sie damit um? Wie hat das die Kanzlei gemacht? Also ist das... Wie schätzen Sie diesen neuen Methodenschritt ein?
Also, Herr Budde, da gibt es eine methodische Idee, die heißt Triangulierung. Das heißt, nicht nur einen einzigen Punkt als Wahrheitsfindung zu nehmen, sondern verschiedene Dinge zusammen zu denken. Und das war, glaube ich, das Entscheidende, dass Sie sowohl die Archivarbeit, aber auch die Zeitzeugen, was Sie nicht gemacht haben, das war gar kein Vorwurf, sondern das war nicht Ihr Auftrag, die Betroffenen zu befragen. Mhm. Eine intensive Aufarbeitung mit den Betroffenen steht nach meiner Meinung...
Widerspruch, also, bitte. Ja. Gleich hinein.
Also, ich war im intensiven Austausch mit der Kanzlei. Und persönlich, und Sie haben...
Raus, dass es betroffene Interviews auch gab. Zeitzeugen sind ja auch... Mitarbeiter der Diözesen und so weiter. Okay, dann habe ich das vielleicht nicht...
Bitte, also auch an Sie jetzt keine Kritik, vom Grundsatz her völlig richtig, kann ich Ihnen 100% zustimmen, aber Tatsache ist, dass wir im Betroffenenbeirat, wir hatten eine sehr ausführliche Konsultation, nein, wir saßen 4,5 Stunden zusammen und haben uns offen ausgetauscht, 4 Betroffene, also im Betroffenenbeirat, wir und der Dr. Wassel und der Dr. Pusch. Und im Anschluss daran, zum Beispiel in meinem Fall, konnte ich wesentliche Hinweise noch geben. Die wurden aufgenommen, die sind auch gewürdigt. im Gutachten. Also ich kann nur jetzt über mich sprechen. Ich habe mit anderen keinen Austausch. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das in anderen Fällen auch so war. Sie haben auch einen weiteren Betroffenen eingeladen, den ich noch genannt habe zum Beispiel.
Okay, also dann revidiere ich diese Kritik, aber nur zur Hälfte, weil nämlich in dem Gutachten Sie ja gar nicht zitiert werden. Also die Stimme.
Man sieht es nicht, ja.
Das ist jetzt eine andere Genau, jetzt haben Sie die Stimme der Betroffenen. Jetzt wird schlüssig.
Die Studie, die wir über Ettal und andere Einrichtungen gemacht haben, die leben vor allem davon, dass die Betroffenen ihre eigene Stimme da drin auch wiederfinden. Okay. Und das ist aber auch nicht die Aufgabe einer Anwaltskanzlei. Ich unterscheide immer zwischen Aufklärung und Aufarbeitung. Aufklärung ist das, was gute Juristen, gute Anwälte, Staatsanwälte und so weiter, das ist deren Job. Und das haben sie in dem Fall, da gehört auch natürlich die Befragung von Tätern und Betroffenen dazu. Ob sie viele Täter befragt haben, das weiß ich nicht genau, aber soweit sie welche erreicht haben, möglicherweise schon. Aber das wird mir im Gutachten zu wenig klar, wer da alles wirklich mit einbezogen worden ist. Was mir am meisten noch Gedanken gemacht hat, war, ich kenne eine ganze Reihe von Dingen, die den Weihbischöfen, zwei Weihbischöfen speziell, vorgeworfen werden. Da gibt es das berühmte Beispiel aus Traunstein, dieses erzbischöfliche Studienseminar, wo der spätere Weihbischof hier von München 10 Jahre Direktor war. Und ihm werden ganz viele Formen brutaler, schwarzer Pädagogik vorgeworfen, aber auch noch mehr. Und das andere ist der Weihbischof, der offenbar doch die Beauftragung hatte, den Pfarrer H. Zu visitieren, damit er dann einen Blick drauf hat, was macht der denn jetzt in der neuen Gemeinde? Und warum sind die Weihbischöfe nicht mit einbezogen worden? Die Kölner haben das gemacht und zwei sind dann auch zurückgetreten, weil man ihnen tatsächlich auch Versagen nachweisen konnte.
Das wäre jetzt im Grunde eine Kritik nicht unbedingt auf der methodischen Ebene, sondern auf der Frage des Auftragszuschnitts.
Aber noch ein Punkt.
Ich würde gerne dann, genau, machen Sie Ihren Punkt.
Entschuldigung, noch ein Punkt, wo ich denke, dass wir noch vielleicht auch mit der Kommission dann gemeinsam noch mal ganz genau hinschauen sollten. Mir sind die Tatorte nicht gut genug beleuchtet worden. Es gibt Tatorte, die auch in den Münchner Medien vor 2 Jahren war es, das Piusheim, auch Traunstein war in einem großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Und diese Tatorte sind mir zu wenig beleuchtet worden. Oder das Hänsel und Gretel Haus, das Heimkinderprojekt in Oberammergau. Das sind Orte, über die inzwischen sehr viel schon von guten Journalisten recherchiert wurde. Und da würde ich mir wünschen, dass die Münchner Aufarbeitungskommission, das können Sie nicht alleine, aber Sie können, ich habe ja diese Empfehlungen zusammen mit dem Herrn Röhrig und dem Herrn Ackermann mitformuliert. Wir haben gesagt, die können Aufträge erteilen, die dann auch von den Bistümern bezahlt werden müssen. Da muss man Fachleute losschicken und das ist dann die Regie, die bei Ihnen liegt, dass Sie sagen, da muss jetzt einfach mal was genauer untersucht werden.
Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die institutionelle und gesellschaftliche Verankerung von psychologischen Prozessen. Haben Sie da neue Erkenntnisse jetzt aus dem Gutachten geschöpft? Also einfach zu verstehen, was sind die Gruppenprozesse, was ist der Hintergrund der Institution, aus dem heraus die Befunde sich dann
generieren? Also was Neues nicht, aber eine Bestätigung von dem, was ich für ganz wichtig halte. Die katholische Führungsebene zumal ist ein reiner Männerclub. Das ist ein männerbündischer Verein, der sehr stark auch darauf achtet, dass die Dinge möglichst intern bleiben und nicht nach draußen getragen werden. Und das führt fast immer dazu, und das ist eigentlich das, was mich am meisten bedrückt hat an dem Gutachten, wie unglaublich eiskalt über die Betroffenen geredet wurde und gesprochen wurde. Ein Mangel an Empathie. Eine Gemeindereferentin hier aus München hat in der Süddeutschen von einer systematisierten Lieblosigkeit gesprochen. Wie kann sowas sein? So eine totale Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen, offenbar von Leuten, die jetzt einen Auftrag haben. Einen Auftrag haben, sie im christlichen Grundverständnis auf einen guten Weg zu begleiten. Das ist für mich ein totaler... Das ist die größte Schande, die katholische Kirche zu verarbeiten hat.
Da denke ich, ist wahrscheinlich breiter Konsens über diesen Befund. Die große Frage ist dann,
wie geht man weiter?
Ist, vertraut man dahin, dass dieser Kulturwandel, der notwendig ist, jetzt stattfindet oder nicht? Da kommen wir dann nachher noch zu. Ich möchte noch mal eingehen auf die Frage, Sie sind ja in der staatlichen Kommission für Aufarbeitung. Die Vereinbarung damals in der gemeinsamen Erklärung war tatsächlich, dass die Aufarbeitung des kirchlichen Missbrauchs ureigene Aufgabe oder genuine Aufgabe des Ortsbischofs ist. So steht es da drin. Jetzt haben wir Ergebnisse und die Frage kommt auf in den Medien, Sie werden es sicherlich verfolgt haben und dazu auch eine Meinung haben, ob das vielleicht ein bisschen naiv war, das der Kirche selbst zu übertragen. Braucht die Kirche staatliche Unterstützung bei dieser Aufarbeitung? Braucht es eine Wahrheitskommission? Der Begriff wird jetzt sehr, sehr häufig genannt. Das wäre meine Frage, was eine Doppelfrage. Die andere Frage ist, dann auf die staatliche Seite zu schauen, nimmt denn der Staat diese Fürsorgepflicht, die man jetzt für die Kirche einfordern würde, insgesamt so gut wahr, dass man sich davon auch Verbesserungen erhoffen könnte?
Also zu dem ersten Teil Ihrer Frage, da muss ich einfach Sie kurz zurück mitholen in die Debatten mit dem Herrn Ackermann und seinem Elver-Team. Das war eine Fußballmannschaft, die da angetanzt ist. Wir waren nicht ganz so viele, aber auch 7 oder 8. Und wir haben, glaube ich, 10 Sitzungen miteinander verbracht. Und es war ein Ringen. Es war wirklich ein Ringen. Und am Anfang waren wir völlig überzeugt, dass das, was Herr Marx und auch Herr bei der Konferenz in Fulda, wir brauchen die Hilfe des Staates, wir schaffen das nicht. Das war die Botschaft. Und auf dem Hintergrund haben wir gedacht, na gut, dann werden wir wirklich unabhängige Strukturen mit Ihnen verabreden. Und da war relativ klar, das geht nicht. Das kann er, Herr Ackermann, als Vertreter sowieso nicht. Jeder Bischof ist so eigenständig, dass er das eigentlich nur selbst entscheiden kann. Das führte dann dazu, dass wir eben diese Kompromisse auch geschlossen haben. Die hat Frau Huber ja gerade sehr schön beschrieben, wie die Kommissionen aufgestellt sein sollten. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil der Staat oft sehr kirchenfreundliche Menschen als sogenannte unabhängige Experten benannt hat. Der bayerische Staat musste für 7 Bistümer Experten benennen. Das muss man sich mal vorstellen. Wo hat er die eigentlich her? Er hat wahrscheinlich vorher mal in der Kirche nachgefragt, wen könnte man denn da vielleicht benennen? Klammer zu. Also, und dann kam sehr schnell Herr Mertes, einer der wichtigen katholischen Stimmen, wenn es um Aufarbeitung geht, der hat von Anfang an gesagt, das ist nicht okay. Die Kirche ist zu stark immer noch mit drin. Dann haben wir gesagt, auch Herr Katsch, der mit mir ja in dieser Kommission gearbeitet hat, das war das Maximum, was wir in diesen Verhandlungen rausholen konnten. Ich bin heute auch skeptischer als damals. Ich war ganz happy, dass wir den Beschluss so hingebracht haben. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ich glaube wirklich, da bin ich tief überzeugt, dass die katholische Kirche, auch die evangelische, ihre Sachen nicht alleine managen kann. Die werden nicht mit eigenen Bordmitteln eine wirkliche, reale, gute Aufarbeitung hinbekommen. Und da denke ich, ist auch der Staat in der Pflicht. Warum ist er in der Pflicht? Er hat laut Grundgesetz die Aufgabe, den Kinderschutz sicherzustellen. Ich habe in einigen Einrichtungen, in denen ich zu tun hatte, gefragt, war denn bei euch mal die Schulaufsicht oder die Heimaufsicht oder die Internatsaufsicht? Nein, die haben der Kirche einfach vertraut. In Gottes Hand haben wir doch die Kinder gegeben. Das haben auch viele Eltern übrigens geglaubt, lange Zeit. Und von daher glaube ich, der Staat ist mit in der Verantwortung und sollte jetzt nicht nur so tun, als ob man da auf die Kirche zeigt, sondern er sollte jetzt bei den nächsten Schritten mit voll einsteigen. Und die neue Regierung, wenn man die Koalitionsvereinbarung anschaut, die will eine gesetzliche Verankerung der Aufarbeitung unterbringen. Und das heißt, das Recht auch zu intervenieren, das Recht auch zu kontrollieren, das Recht eben nicht nur darauf zu warten, dass jemand zu uns kommt. Wir haben über 2.500 Meldungen von Menschen und auch, haben die auch angehört, die nach Berlin oder wo immer auch die Anhörungen waren, auch in München, die sind von sich aus gekommen. Wir kriegen dauernd Hinweise auf Tatorte, die nicht bisher bearbeitet worden sind. Aber da hat keiner von uns ein Recht, die zu zwingen oder die aufzufordern, ja, aber zu zwingen. Und da, finde ich, ist die staatliche Kontrollfunktion bisher unterentwickelt. Mhm. Das hat sicher damit zu tun, dass eben diese großen Vereinbarungen zwischen Staat und Kirchen bei dem Staat auch das Gefühl vermitteln, wir müssen uns da nicht drum kümmern, die machen das schon selber, die haben eine eigene eine Rechtsordnung. Und genau das ist das Problem, dass diese Rechtsordnung oft überhaupt nicht zusammenspielt mit der zivilgesellschaftlichen von unserem Rechtsempfinden, was heute notwendig wäre.
Aber ist das tatsächlich ein spezifisches Problem für den kirchlichen Bereich? Wie ist es denn mit der staatlichen Kontrollfunktion in den anderen Bereichen der Gesellschaft? Die ist ja dort auch nicht stärker ausgeprägt, wenn man schaut. Es ist natürlich, was ich jetzt mache, heikel, weil dieser Verweis, dass es bei den anderen ja genauso schlimm ist, natürlich auch instrumentalisiert wurde. Das möchte ich jetzt nicht, aber Sie sind ja in einer Kommission, die alle Bereiche der Gesellschaft
abdeckt.
Wir sind
gerade intensiv an dem Sport dran. Mhm. Da gibt es auch erste wirklich gute Vereinbarungen. Wir sind im Schulbereich aktiv mit den Kultusministern, weil der schulische Bereich ist ja ein besonders wichtiger. Da gehen alle Kinder hin und sind dort auch erreichbar. Trotzdem bleibt der Sonderfall der Kirchen für mich deshalb bedeutsam, weil die Kirche einen hohen moralischen, ethischen Selbstanspruch hat. Sie formuliert ja für sich eben was ganz Besonderes, was kein Sport und keine Schule für sich beanspruchen kann. Und das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten bewegt. Ich komme aus einer eher pietistischen evangelischen Familie. Und ich weiß, wie schrecklich es sein kann, wenn der geistliche oder seelsorgerliche Missbrauch mit dem körperlichen Missbrauch zusammengeht. Und das haben wir in vielen Fällen, die im kirchlichen Bereich stattgefunden haben. Mhm. Dieser Klerikalismus, dieses herausgehobene, ich bin ja doch besonders nah am lieben Gott und ich kann dir die Brücke auch leichter bauen, wenn du nur ganz nah zu mir kommst und vielleicht auch den körperlichen Kontakt. Gibt es grausame Bilder, die da auch von Betroffenen formuliert wurden. Und deswegen glaube ich, ist die Kirche da auch besonders auf dem Prüfstand, mhm. weil sie ja permanent auch moralische, ethische Botschaften aussendet, wenn es um Schwangerschaftsabbruch mhm. geht, wenn es um Anerkennung von Homosexualität geht. Und weil sie diesen Anspruch hat, muss sie sich auch daran messen lassen.
Mhm. Die Frage würde ich jetzt gerne noch mal an Sie beide weitergeben. Also das war ganz verkürzt, die Kirche schafft es allein nicht, also muss der Staat zu Hilfe kommen. Vielleicht eine kurze Einschätzung. Teilen Sie das oder sagen Sie, so wie wir jetzt aufgestellt sind mit den Instrumenten, wollen wir erst einmal eine Weile geradeaus fahren?
Also für mich sind da zwei Ebenen relevant. Sie haben also eben diese grundsätzliche gesellschaftliche Bedeutung, das ist richtig. Da wäre es immer gut, wenn man also den Punkt von außen hat, der die Welt dann aus den Angeln heben kann, der wirklich, also ich hänge dann eher an dem Punkt, dass, den Sie auch kurz angesprochen haben, wenn man diesen Anspruch hat, dieser Kontrolle über die Kirche in der Dimension, wie Sie es gerade ansprechen, dann müsste das für sehr, sehr viele andere gesellschaftliche Bereiche auch gehen. Und das Thema heute steht ja irgendwie zum Thema, also Ihre Veranstaltung hat ja das Thema Differenzierung. Ich weiß nicht genau, ob man da jetzt nicht im Moment auch Maßstäbe an die Kirche anlegt, die also weitaus höher sind, wie man sie an alle anderen Institutionen anlegt. So, das auf der einen Ebene. Auf der anderen Ebene, also das ist so das eher Abstraktere, wenn man das irgendwie so gesamtpolitisch anschaut. Vor Ort, denke ich, muss es eine Kontrolle geben, dass das gemacht wird, was vorgegeben wird, dass gemacht wird. Ob das so zentralistisch organisiert werden muss, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Es muss eine Kontrolle her. Und wie die sein kann, mhm. weiß ich nicht. Ich traue letztendlich irgendeiner staatlichen Institution per se auch nicht.
Was dazu sagen? Ja, ich bin natürlich auch ein Skeptiker bei allem, wenn man alles dem Staat zuschiebt.
Ja. Ja.
Nein, aber der Staat hat eine Verantwortung, der soll Strukturen mit auf den Weg bringen. Das ist ja die Idee, die auch der Bischof von Würzburg formuliert hat mit der Wahrheitskommission. Also eine Struktur aufzubauen, in der auf Augenhöhe die Seite der Betroffenen und die Institution die Dinge bespricht, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte schiefgelaufen sind. Ja, ja, ja. Und das ist was anderes, als wenn man sagt, das soll jetzt irgendein Steueraufseher von dem Typus soll jetzt da losziehen. Nein, darum geht es nicht.
Aber zum Beispiel die Tatsache, dass es in NRW keine einzige Aufarbeitungskommission gibt, in keiner Diözese, hängt damit zusammen, dass der Staat die Vertreter nicht benennt. Da kann die Kirche überhaupt nichts dazu. Obwohl jeder wahrscheinlich sagt, klar haben die in Köln keine Aufarbeitungskommission beim Wölki. Ich habe das auch zuerst gesagt, bis ich das erfahren habe. Es hängt an der Regierung. Also da wäre der Staat und er greift nicht ein. Also von daher denke ich mir, also es ist, das sind auch nur Menschen. Der Staat, der es dann macht, das sind auch nur Menschen. Also da muss man, aber in der Sache, Sie haben ja, in der Sache gebe ich Ihnen ja recht, aber wie man Kontrolle dann wirklich organisiert.
Also dann höre ich auf.
Na gut.
Also unser Vorschlag ist, dass eben regelmäßig auch im Bundestag dieses Thema besprochen wird, dass dann eine Expertise vorgelegt wird, was ist passiert, was hat man vorangebracht, weil die Verantwortung unserer gewählten Abgeordneten, das ist weit weg, auch im Bayerischen Landtag, da ist im Augenblick niemand, wo man sagen könnte, der würde sich bei dem Thema sofort engagieren. Und auf der Bundestagsebene gibt es den Herrn Castellucci und vielleicht den Herrn Gröhe und dann war es das schon. Also da ist eine Verpflichtung sozusagen auch des Parlaments da und das ist angedacht, das auch wirklich zu institutionalisieren.
Angedacht, das heißt, ich nehme das jetzt mal so mit, der Staat müsste mehr tun, aber er müsste die Instrumente dafür auch nochmal schärfen, die er bisher hat. Genau. Jetzt wollte ich zu Ihnen kommen, aber Sie stehen schon.
Da drängt es mich wirklich
genau, auf, bitte.
Zu sagen, weil ich wäre ja in Bayern schon froh gewesen, die Staatsanwaltschaft hätte, als es 2010 dann dieses erste Gutachten gab und es ging ja durch die Presse, dass es das gab, da hätte vielleicht auch mal die Staatsanwaltschaft sagen können, liebe Leute, das Gutachten will ich sehen. Ja, da ist ja auch nichts passiert. Also wenn der Staat überhaupt mal die Möglichkeiten, die er gehabt hätte, schon mal wahrgenommen hätte, da wären wir ja vielleicht auch schon einen Punkt weiter. Mhm. Ja. Also so einfach ist es nicht.
Ja. Das war ja auch durchaus diffizil, diese Bemerkungen, dass es hier und da einen katholischen Richter gibt. Und also das kann sein, dass da noch einiges kommen wird, sage ich mal, auch an Aufarbeitung in dieser Richtung.
Ja. Und die andere Sache, die mir unheimlich auf den Nägeln brennt, war eben Ihre Frage an den Herrn Kick, wo er dann sagte, Sie sind jetzt schon der Zweite, der mich fragt, ob das zu hart ist. Und da habe ich dann gedacht, das ist typisch Kirche. Wären diese gleichen Fragen in der Politik gestellt worden, dann wäre niemand auf die Idee gekommen zu sagen, das ist aber hart, so kann man doch nicht mit dem Politiker XY umgehen. Und hier ist es dann der Kardinal, also so hart kann man doch nicht den Kardinal angehen. Also dieses Klerikalisieren von uns selbst, da müssen wir auch mal raus.
Ja. Ich werde mir Mühe geben.
Es war jetzt nicht so gedacht, sondern es ist für mich eine ganz typische Geschichte.
Mhm. Ich wollte jetzt ohnehin zu Ihnen kommen mit Ihrer Perspektive. Also das hatten wir, glaube ich, 3/4 Stunden. Das kommt so ungefähr hin mit meinem Zeitmanagement. Sie haben halt jetzt lange da die Rolle deiner Zuhörerin gehabt. Aber jetzt quasi anknüpfend an das, was Herr Kolb gerade sagt. Es sind die geschlossenen Systeme, die Missbrauch begünstigen. Wie nehmen Sie das Klima oder die Klimaveränderung in der Kirche jetzt auch hier in der Erzdiözese in München wahr? Ist die Atmosphäre hier in unserer Kirche, ist die so offen, ist die Atemluft so gut, dass die Betroffenen sich zu Wort melden? Oder ist es doch vom Verhalten her, von der Atmosphäre her so eng, dass sie befürchten würden, da traut man sich nicht, sich zu Wort zu melden? Das ist ja, vier Vertreter gibt es in dem betroffenen Beirat, da wäre ja Luft nach oben, sag ich mal.
Also auf der einen Seite hoffe ich natürlich, dass durch die Veröffentlichung des Gutachtens, durch das Zersprachebringen des ganzen Themas in dieser Wucht, dass da tatsächlich auch Betroffene jetzt hingehen und sagen, also wir können da übrigens auch was zu sagen.
Woran Sie arbeiten, ne?
Das ist das eine. Das hat mich auch deshalb ganz besonders gefreut, dass Herr Kick sich sozusagen mit Name und Gesicht dann dahingestellt hat und gesagt hat, also ich bin einer aus dem Betroffenenbeirat. Ich glaube, dass es für Betroffene unglaublich wichtig ist, einen Namen zu sehen, ein Gesicht zu sehen und dann zu sagen, also könnte ich mir vorstellen, mit dem zu reden. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich schon länger frage, was ist hier in der Diözese München und Freising eigentlich los? Und das ist eine ernsthafte Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Wenn ich mitbekomme, dass in einer Diözese wie Essen, eine winzig kleine Diözese, sagt ein Bischof, jetzt liebe Betroffene, kommt mal zusammen und wir reden miteinander und dann könnt ihr aus euren Reihen einen Betroffenenbeirat wählen. Und dann macht man das Ganze in der riesengroßen Diözese München um die Jahreswende 2021. Da melden sich dann ganze vier Betroffenen. Die werden dann schlichtweg mal vom Kardinal alle ernannt. Also es ist ein bisschen plakativ, ein bisschen böse, aber so ist es, glaube ich, gelaufen. Wo sind die denn alle? Also offensichtlich sind doch eine ganze Menge Missbrauchspriester auch nach Bayern versetzt worden. Ich weiß auch nicht warum, weil es hier so schön ist oder was auch immer. Also da müsste doch eigentlich eine Menge an Betroffenen irgendwo sein. Und ich gestehe jedem Betroffenen zu, dass er sagt, ich will mich nicht irgendwo, ich habe damit abgeschlossen, ich will dazu nichts hören und so, das akzeptiere ich alles. Aber das ist ja in anderen Diözesen genauso. Da gibt es ja genauso die Betroffenen, die sagen, will ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht. Warum ist das hier so minimal? Was fehlt hier an Atmosphäre im Raum? Was fehlt hier an Raum, um das zu ermöglichen? Vielleicht ist es ja so, dass jetzt durch Sie, durch das, was hier passiert, das jetzt kommt. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, weil diesen Anschub brauchte man in Essen nicht. Also es ist so, irgendwie, ich kann es kaum fassen, wo es herkommt.
Möchten Sie direkt dazu? Oder?
Habe ich eine Teilantwort. Ich selbst war einer der Ersten, wurde vom Kardinal, ich sage jetzt mal, schon gehört, aber ich muss es jetzt doch thematisieren, die perfide Art, mit der anschließend mit einer Verhörung und wie man mit mir dann weiter umgegangen ist, durch jemand, der heute noch nicht namentlich genannt wurde, das ist Dr. Lorenz Wolf. Ich habe ja einen weiteren Betroffenen genannt durch denselben Täter, der ging auch dorthin, weil ich es ihm gesagt habe, bitte geh dahin. Er kam anschließend zu mir, war völlig außer sich und hat gesagt, ich habe etwas genannt, aber ich werde da nie mehr hingehen. Das heißt, keiner von uns hat sich überhaupt getraut, am 3., 4., 5., 6., zu motivieren, dorthin zu gehen. Also diese perfide Art, mit der mit uns umgegangen wurde, hat meines Erachtens diese erste Welle zum Erliegen gebracht. Das war so, das ist am zweiten Missbrauch gleichgekommen. Und das ist ein Teil meiner Antwort auf Ihre Frage. Es liegt sicher noch an systemischen Themen und so weiter. Man hätte einen Aufruf starten können und so weiter und so weiter. Das hat man ja bis heute noch nicht gemacht. Deshalb habe ich es ja auch geschrieben. Gehen Sie mit offenen Armen auf uns zu. Nicht wir müssen kommen, sondern Sie müssen doch jetzt kommen.
Frau Huber, direkt dazu.
Ja, ich denke, das sind so zwei Dimensionen. Das eine ist diese ganz intensive persönliche Erfahrung, die dann so kontraproduktiv geworden ist, was du geschrieben hast. Und das, was Sie ansprechen, warum sind bei der einen Diözese so viel und die anderen so wenig, das haben wir ja auch, also wir, sage ich jetzt, die Vorsitzenden aller 27, es sind nicht 27, es sind, glaube ich, jetzt 15 oder 16, die genaue Zahl wissen. Ja, 27 müssten sein, aber es fehlen ja noch ganz viele. Also ich glaube, es gibt mittlerweile 16, 17, 18, die aktuelle Zahl weiß ich jetzt gar nicht, Aufarbeitungskommissionen. Und wir Vorsitzenden dieser Aufarbeitungskommissionen treffen uns immer. Und das war die erste Frage, wieso sind das bei euch so viel? Ja, fragt man natürlich. Und dann kriegt man auch ganz schnell eine Antwort, nämlich man hat dort eine große Veranstaltung gemacht, die wir mehr oder die bei kann ich schon drüber reden, oder? Und die wir im Sommer, die wir auch planen hier, also eine große, breit angelegte Veranstaltung für das Dunkelfeld der Betroffenen. Und die Idee gegenwärtig ist, dass es auch wirklich was vom Betroffenenbeirat und der Aufarbeitungskommission zusammen entwickelt worden ist und auch eine der Empfehlungen ist, die bereits an die Diözese gegangen ist. Die Idee ist, eine Veranstaltung zu machen, zu der man auf zweierlei Arten einlädt. Zum einen die bisher bekannten Betroffenen, die ja mit Adresse bekannt sind, also die über den unabhängigen Beauftragten für den sexuellen Missbrauch dann auch eingeladen werden können, wenn nur bei dem die Daten sind. Also die werden angeschrieben und die können dann zu der Veranstaltung kommen und können aber auch Leute mitbringen, die nicht sich namentlich erklären müssen. Also wir müssen nur zu einem bestimmten Stichtag die Anzahl haben, damit wir den entsprechenden Raum buchen können. Aber letztendlich geht es darum, dass es die Möglichkeit geben soll, dass auch Leute anonym kommen können. Und diese Veranstaltung soll dann auch über die Presse angekündigt werden. Also es wird eine sehr große Veranstaltung. Und da hoffen wir, dass dann letztendlich auch Leute bleiben, die dann für den betroffenen Beirat mitarbeiten.
Also Sie müssen Vorsorge treffen für eine veränderte Atmosphäre. Das finde ich sehr schwierig, finde ich ganz schwierig.
Genau, an der Stelle noch, also wir hatten ja schon vor, also im betroffenen Beirat, beziehungsweise ich in meiner Person als Moderator für diese Veranstaltung am 15. November, das hat auch der Kardinal angesprochen, der Generalvikar hat es angesprochen, dass wir es jetzt am 21. März planen. Das war ja Corona geschuldet, dass wir am 15. November nicht konnten. Das nennt sich offene Tür, also Betroffene hören, um einfach in Kontakt zu kommen. Und da war die Resonanz sofort sehr gut. Man wollte auch, dass man es vielleicht streamen wird, die Veranstaltung. Also das ist in Planung. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Erst seitdem wir da sind, hat die Kirchenführung eine Idee dazu, weil wir das sagen. Und vorher war das nicht so. Das war ja das, was wir seit 12 Jahren sagen. Was sind Sie denn? Also wortwörtlich, ich kann es jetzt zitieren, Kardinal kam zu uns im Betroffenenberat, wir haben ihn wieder mal eingeladen und es war eines der ersten Male. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso sind Sie 12 Jahre nicht auf mich zugekommen und auf, so viel ich weiß, auf keinen anderen Betroffenen? Und Sie kennen ihn, da hat er sich zurückgelehnt, hat seine Hände auf seinem Leib verschränkt. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Hat sich nach vorne gelegt, positioniert und hat gesagt, ja, aber das hätte mir doch einer mal sagen sollen. Also Entschuldigung, jeder von uns, ich bringe immer das Beispiel, wenn ich einen Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen touchiere, der fällt zu Boden, schlägt sich dein Knie auf, dann steige ich aus, wähle den Notarzt, den Sanitäter, der kommt, ich helfe demjenigen vielleicht auf und sage, bitte, hier ist meine Karte, hier ist meine Adresse, ich bin versichert, wenn irgendwas ist, ich helfe Ihnen, die Versicherung wird alles bezahlen, ich rufe denjenigen sogar noch im Krankenhaus an oder schicke einen Strauß Blumen.
Niemand dieser Kirchenebene kam
12 Jahre da drauf.
Dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo das einfach auch institutionell verankert ist, diese Perspektive zu hören.
Also ich hoffe, dass die Veranstaltung dann...
Das merke ich, das berührt mich auch. Ja. Erstens, also wenn Sie eine Veranstaltung planen und haben Schwierigkeiten, einen Raum zu buchen, können wir vielleicht aushelfen. Das wollte ich Ihnen noch da lassen. Aber jetzt möchte ich endlich noch mal zu Frau Schönheit zurück. Wir hatten über Atmosphäre gesprochen. Das ist so ein bisschen Ihr Thema. Aber die Atmosphäre betrifft ja auch jetzt nicht nur die direkt Betroffenen, sondern natürlich auch diejenigen, die nicht betroffen sind. Und das würde mich jetzt auch interessieren. Denn es gab ja noch eine zweite Entschuldigung heute. Kardinal Marx hat sich auch bei den Gläubigen, bei den Kirchenmitgliedern entschuldigt dafür, dass Sie jetzt, er hat nicht sippenhaft gesagt, aber so das gemeint, einfach alle werden in Misskredit gezogen durch das, was jetzt hier was geschehen ist und was verschuldet wurde. Wie nehmen Sie da die Atmosphäre wahr? Überwiegt das diese Wut, die haben uns unsere geliebte Kirche kaputt gemacht? Oder ist die Identifikation sowieso schon verpufft, sage ich mal? Glauben Sie, die Gläubigen nehmen die Entschuldigung von Kardinal Marx an?
In meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich Gemeinden, da haben es die Gemeindemitglieder so als Rheinländer, würde ich sagen, die haben es da immer noch schön. Also das ist da nicht so das wirkliche Thema. Und dann ist es ganz, ganz stark davon abhängig, auch oft davon abhängig, welche Leute da sind. Das sind nicht unbedingt nur die Priester oder die Pfarrer, sondern auch die Vertreter der Gremien. Interessiert die das? Also ich bin selber in 2010 in einer Pfarrei in Allach gewesen. Da haben wir ganz schnell gesagt, so, wir müssen hier was tun. Wir machen Veranstaltungen, gerade zum Thema für die Kirche eintreten, nicht austreten. Wir haben versucht, da Dinge auseinander zu differenzieren, auch Raum zu geben in der Pfarrei, also im Pfarrheim, sich zu äußern, wo sich 70, 80-Jährige geäußert haben, das erste Mal wahrscheinlich in ihrem Leben in einer ganz klaren Form zur Sexualmoral, dass sie gesagt haben, Herr Pfarrer, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich den Quatsch meinen Kindern jemals erzählt hätte. So, dass jemand auf der Straße sagt, ist ja vielleicht okay, aber dass es im Kirchenraum sagt, das fanden wir damals schon extrem interessant. Und das sind natürlich Pfarreien, die da schon mitgegangen sind. Ich glaube, dass die jetzt sehr frustriert sind. Das sehe ich in den Pfarreien, wo ich bin, auch. Im Übrigen muss ich da auch noch mal eine Lanze brechen, überhaupt für die Mitarbeiter der Kirche. Da ist eine solche Frustration und ein solches Infragestellen des eigenen Lebens, der eigenen Arbeit, sozusagen viele Grüße an den ans Personalreferat. Das ist unglaublich, wie erschüttert auch die noch mal in der letzten Woche waren.
Das war die dritte, Entschuldigung.
Ja. Aber es ist natürlich tatsächlich auch in den Gemeinden so, wir werden zum Beispiel das Ganze sehen an den Pfarrgemeinderatswahlen, die jetzt kommen. Da wird noch mal ganz anders argumentiert und diskutiert. Und ich meine, wir wissen alle aus dem eigenen persönlichen Umfeld, wie viele jetzt eben sagen, also es tut mir leid, jetzt ist da eine Grenze überschritten, ich trete aus. Und ich kann dann auch jedes Mal nur sagen, ich verstehe das, ich akzeptiere das. Ich tue es gerade nicht, weil mein absoluter Tiefpunkt war nach 2010. Aber bei wem das jetzt so ist, das ist also schon schwierig.
Das heißt also, gerade jetzt Pfarrgemeinderäte, es kann ja sein, dass viele Gremien gar nicht vollständig besetzt werden können, weil es keine Kandidaten gibt, weil Wahlen nicht praktikabel sind. Heißt das, das kommt alles zu spät? Hat sich das Zeitfenster, in dem jetzt eine neue Wertschätzung für die Laien, die einfachen Gläubigen aufkommt, quasi, hat sich das Zeitfenster, in dem Reformen hätten helfen können, geschlossen?
Ja, manchmal steht es zu befürchten. Und diese Wertschätzung, die immer formuliert wird, wir müssen die Ehrenamtlichen mehr wertschätzen, das kommt bei den Leuten immer noch nicht an. Also das wird noch nicht richtig geglaubt, dass es tatsächlich so ist. Dann heißt es dann, ja, aber wir können doch mal bestimmte Dinge ändern. Das Thema heute, das ist mir aufgefallen, da ist dann die Amtschefin gefragt worden, ja, welche Dinge sind denn im Kirchenrecht möglich, die wir jetzt machen können? Da hat sie keine Antwort darauf gegeben, sondern hat nur die Antwort darauf gegeben, was nicht geht. Da hat sie ein Beispiel genannt. Aber die ganzen anderen Geschichten wie Taufen, Eheassistenz, solche Geschichten, wo es auch Nichtgeweihte machen können, auch Ehrenamtliche dafür ausgebildet werden könnten. Da kriegen wir dann die Rückmeldung vom Kardinal, ja, also wir warten erstmal den synodalen Weg ab und dann gucken wir mal danach, ob wir damit mal anfangen. Mhm. Also das sind so Geschichten, wo ich dann wieder entsetzt bin über die Reaktionen. Insofern bin ich jetzt auch hart. Da bin ich dann wirklich entsetzt und verstehe dann letztendlich nicht oder habe dann tatsächlich die Sorge, dass die Bischöfe es immer noch nicht verstanden haben.
Das fand ich heute auch ambivalent. Auf der einen Seite gab es mehrere Hinweise, ich mache jetzt zum Beispiel Rücktritt, ich mache das nicht mehr mit mir alleine aus. Da würden, wenn auch Sie befragt, bevor so etwas passiert. Und natürlich müssen auch Schritte, wie sich jetzt so ein Bistum umorganisieren kann, wenn es wirklich ein Leuchtturm für synodale Kirche werden möchte, können dann nicht in einer One-Man-Show von oben herab per Dekretum Mufti. Aber das ist das eine. Also gut, dass es natürlich, dass das Gremien einbezogen werden sollen. Auf der anderen Seite dauert es dann natürlich und deshalb konnten heute jetzt auch keine konkreten Schritte aus dem Hut gezaubert werden. Wie gehen Sie mit dieser Ambivalenz um? Kippt da die Waage zu einer Seite oder ist es einfach schwierig?
Also zunächst mal ist es schwierig. Ich habe im Übrigen irgendwann für mich selber beschlossen, ich rede nicht mehr von Synodalität. Ich habe in den Betonungen von Synodalität immer nur aufgenommen, wir hören den Leuten zu. Ich habe noch nirgendwo aufgenommen, wir gehen mit den Leuten in eine Diskussion und wir ringen gemeinsam um das beste Ergebnis und um den besten Kompromiss. Und das wäre Demokratie. Und da sagt ja dann sogar schon der Papst, also Demokratie, das ist ja was ganz Furchtbares. Das wollen wir ja in der Kirche überhaupt nicht haben. Wir reden von Synodalität. Und dieses Reden von Synodalität hat in meinen Ohren mittlerweile einen ganz üblen Klang, weil ich den Eindruck habe, ja, sie hören zu, aber dann biegen Sie lieber ganz schnell ab.
Wenn dann mit der Synodalität das, was das Ringen in der Demokratie ist, gemeint wäre, dann würde ich auch über Synodalität reden. Aber mit dieser Synodalität einen geistlichen Weg in Anspruch nehmen und, da habe ich dann gedacht, das ist eigentlich eine bodenlose Unverschämtheit, den Demokraten in dem demokratischen Parlament gegenüber denen zu unterstellen, dass sie nie einen geistlichen Weg gehen, wenn sie in der Demokratie um den richtigen Weg ringen. Wirklich ringen.
Wenn das wirklich so gemeint war.
Aber Frau Schönheit, vielleicht haben die auch Angst davor, dass selbst in ihren eigenen Reihen, ich habe hier nur ganz kurz einen Bezug gerade hergestellt zu einer Studie, die in Hildesheim gemacht wurde. Die haben einen Bischof, der wirklich glaubwürdig sagt, wir müssen an das Thema ran. Und das IPP hat eine Studie durchgeführt mit ungefähr 1000 Mitarbeitern, kirchlichen Mitarbeitern, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Und was die alle sagen ist, wir müssen unbedingt in dieser Kirche was ändern. Wir müssen was ändern in Bezug auf die autoritären Strukturen. Das sagen 60%. Sagen 67,
der Mitarbeiter, nicht aller Gläubigen, sondern nur der kirchlichen Mitarbeiter.
Ja. 67% sagen, wir brauchen dringend einen Wandel in der katholischen Sexualmoral. 65% sagen, das Pflichtzölibat muss abgeschafft werden. Und 70% sagen, die Frauen müssen Ämter in der Kirche gleichberechtigt übernehmen können. Das sagen kirchliche Mitarbeiter. Und warum dringt das nicht bis auf die obere Ebene durch und würde dann, wenn ein guter synodaler Weg zustande käme, würde das zu einem gemeinsamen Befund vielleicht auch führen, an dem man dann vielleicht auch die römische Kirche noch klarer und direkter konfrontieren könnte.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Clou an dieser Umfrage ja gewesen, dass die Gegenprobe unter Priestern fast das gleiche Ergebnis zutage brachte.
Wollte ich jetzt nicht so genau ausführen, aber das ist so. Ja. Die Priester sind weitgehend in der gleichen...
Die wären dabei.
Die wären voll dabei. Aber wo sind denn die Hierarchien? Die Hierarchien sind irgendwie noch woanders.
Aber jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema der Kirchenreform. Und das ist ja auch wiederum so strittig, ne? Weil es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, dass die alten Reformer, die seit 40 Jahren an ihren Themen kleben, ne, die wollen jetzt auf dem Ticket der Missbrauchskrise das halt einfach durchdrücken, was ihnen seit 40 Jahren wichtig ist. Welche Reformen würden Sie sagen, haben da die besten Chancen, auch nachweislich sich verankern zu können in der Missbrauchskrise, in der MHG-Studie, in den Empfehlungen der Kanzlei? Bei welchen Themen kann man dieses Argument quasi entkräften? Das Argument, das Gegenargument konservativer Kreise, die sagen, jetzt wird ja der Missbrauch quasi instrumentalisiert für Reformprojekte, die wir sowieso auf der Agenda haben.
Also ich glaube...
Es gibt ja diesen Zusammenhang bei manchen Themen.
Ich glaube, dass das ein grundsätzlicher Denkfehler ist. Es ist der ganze Themenkomplex des synodalen Wegs und die wichtigste Geschichte ist da Macht- und Gewaltenteilung, weil das im Prinzip auf alle drei anderen Bereiche Auswirkungen haben wird. Und wenn wir sagen, die MHG-Studie hat systemische Mängel beschrieben und nochmal klargemacht, wenn das ganze Ding systemische Mängel hat, dann ist das nun mal sehr kompliziert und dann ist das ganz breit und insofern tue ich mich da schwer. Ich glaube, dass Kirche einfach nicht den Fehler machen darf zu meinen, und das klang ja heute auch wieder an, dass wir alle mitnehmen müssen. Nein, müssen wir nicht. Mhm. Es gibt bestimmte Positionen, die stehen so gegeneinander, Da wüsste ich nicht, wie ich da mitnehmen kann. Wenn ich hingehe und mich hinstelle und sage, das ist jetzt der Missbrauch des Missbrauchs, da wüsste ich nicht, wie ich den mitnehmen soll. Da hört es bei mir auf, Entschuldigung. Ja. Also, und da denke ich, da muss man auch an irgendeinem Punkt sich entscheiden, was man will. Das ist so, also es ist beim synodalen Weg viel passiert, aber an irgendeinem Punkt muss man einfach springen.
Ja, ich würde da noch was ergänzen, weil ich glaube auch tatsächlich aus der Systementwicklung ist ein uraltes Thema. Man kann so streng hierarchische Systeme, wie die Kirche ist, eigentlich nicht bottom-up ändern. Das geht nicht. Das geht dann, wenn die Grundstruktur schon so ist, dass sie demokratisch ist. Aber so geht es nicht. Und deswegen finde ich, oder nur sehr, sehr, sehr schwer. Und von daher, Ich habe 30 Jahre versucht, Schulentwicklung zu machen, mit viel Engagement. Und heute schaue ich oft auf die Schule und denke, so viele tausend Lebensstunden, die sich in die Schulentwicklung gestellt haben. Und wo steht die heute? Also wenn ich das auf die Kirche übertrage, dann muss ich sagen, passt auf, wofür ihr eure Lebenszeit verwendet. Aber auf der anderen Seite ist es erstens so, glaube ich, dass das Bewusstsein nur durch das Engagement geschafft wird. Deswegen ist es toll, dass es die Institutionen gibt, Maria 2.0 und so weiter. Nur die schaffen überhaupt das Bewusstsein. Aber ich meine tatsächlich, dass es erst geht, wenn man sich traut zu springen, wie Sie gerade gesagt haben. Aber springen muss tragischerweise ganz oben jemand. Und da nützt es der hier, der Marx, der kann vielleicht für München springen und da kann er schon eine ganze Menge machen. Aber echt diesen, also haben wir heute ständig gehört, ja, das grenzt immer an die kirchenrechtlichen Basisthemen. Da kann der ja gar nicht hin.
Und es Bischöfe gäbe, die anfangen würden, Frauen zu Diakoninnen zu weihen.
Ja, ja. Was passiert Ihnen,
was meinen passiert Sie? Was passiert denn dann?
Ja, ja. Ja? Ich habe dann, ich habe kürzlich von einem ja, sehr klugen Menschen gehört, ich bin kein Theologe, deswegen muss ich es zitieren, also der letzte moderne Papst war Johannes der 23. Der, das ist so, denke ich, der hat mit seinem Vatikanischen Konzil eigentlich das schon alles erreichen wollen, was jetzt Marx 60 Jahre später mit seinem synodalen Weg versucht. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es wahrscheinlich heute Pfarrer gibt, die 70 Jahre alt sind, die Pfarrer worden sind in der Hoffnung, dass das Zölibat eh gleich fällt. Und von daher denke ich mir wirklich, also das ist auch der Grund, warum ich auch ausgetreten bin. Diese Institution, die in meinen Augen vom Kopf her stinkt, die ist problematisch. Und ich würde mir so wünschen, dass eigentlich Menschen, also wie Marx, der, glaube ich, großen Einfluss, letztendlich großen Einfluss in der Weltkirche hat, da Kräfte bündeln kann, die dann letztlich einen wie Müller zum Schweigen bringen. Das kann ja nicht sein. Also von daher glaube ich, ja, man muss den Mut haben zu springen und wahrscheinlich haben sie recht, ja, wenn man hier, einer muss einmal anfangen. Vielleicht haben sie recht, ja.
Herr Kick, am Ende noch zum Thema Reform nochmal die Frage. Klaus Mertes hat gesagt, er möchte, dass unterschieden wird zwischen der Frage nach der, wie die Kirche neue Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann. Da sagt er, das ist eigentlich ja doch wieder nur Sorge um die Institution Kirche. Jetzt will sie halt wieder glaubwürdiger werden und der eigentlichen Sorge um die Opfer wie es, und Betroffenen, wie es denen geht. Wie wichtig ist Ihnen diese Reformdebatte als Betroffener? Finden Sie das richtig, dass diese Linien ausgezogen werden, dass es um Frauen in dann geht, um den Zölibat, die priesterliche Lebensweise und diese ganzen Themen, oder halten Sie das eher für ein Nebengleis und sagen, das ist doch wieder eher, wie geht's der Kirche, als wie geht's uns?
Nein, ich finde das eine ganz wesentliche Debatte, die auch nicht nebenher geführt wird, sondern schon längst in der Kirche angekommen ist. Ich denke, es gibt nicht ein nur jetzt auf die Betroffenen schauen und alles beiseite lassen. Es geht, denke ich, nur gemeinsam. Und ich finde es als ganz wesentlich, ich bin selber 42 Jahre verheiratet, dass endlich Frauen in der Kirche Einzug halten, und zwar in führenden Ämtern, in Priesterämtern genauso wie in anderen Ämtern. Und ich habe eines der Gespräche, die ich geführt habe mit den vielen Redakteuren, die mir so Recht gegeben haben, viele Altgediente, die schon seit 20, 30 Jahren über Kirche und die ganzen Themen schreiben und Bericht erstatten, die hat zu mir gesagt, Herr Kick, mein Mann ist vor 5 Jahren an Krebs verstorben. Und ich weiß, wie wichtig es ist, einen Menschen an der Seite zu haben, den man lieben kann. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Diese Männer, über die wir jetzt sprechen, Marx, Bischöfe, Päpste und so weiter, denen fehlt ein ganz wesentlicher Teil in ihrem Leben. Und es ist Partnerschaft. Ob das jetzt gleichgeschlechtlich ist, ob das jetzt eine Frau ist, völlig egal. Aber ein Menschen, den man wirklich lieben kann. Und ich glaube heute, und dafür bin ich auch für das Thema Frauen völlig offen. Ich glaube, dass wir uns insgesamt Betroffene, wie andere Menschen, die sehr engagiert jetzt einen Weg der Kirche gehen wollen, dass wir einen Schulterschluss machen. Denn letztendlich geht es uns alle um das Gleiche. Es geht um uns Menschen. Denn die Kirche, die besteht nicht aus dieser Führungsebene, aus nicht ein paar Bischöfen und ein paar Päpsten in den letzten Jahrzehnten, sondern die Kirche besteht aus uns. Ist das eine Antwort?
Das ist eine Antwort, die ich am liebsten als Schlusswort stehen lassen würde. Aber Frau Huber.
Das Aufnehmen und weil mir das wirklich wichtig ist und vielleicht bin ich als ausgetretene, unabhängige, komme da nicht in den Geruch, irgendwie zu kirchennah zu sein. Ich möchte auch in dieser Veranstaltung, in diesem Rahmen wirklich nochmal eine Lanze brechen für die vielen, vielen Menschen, die in dieser katholischen Kirche gute Arbeit leisten, die ihr Leben zum Teil wirklich in den Dienst am Menschen stellen, die Gefahren auf sich nehmen für dieses Engagement, die primäre ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellen. Und gegenwärtig hat diese Missbrauchsdebatte, steht so im Vordergrund in der Öffentlichkeit und man tut so, als wenn das das Einzige wäre. Und ich finde wirklich wichtig, es passiert sehr, sehr viel gute Arbeit in der Kirche und es auch im Namen der Kirche. Und ich möchte das nicht missen. Ich bin ausgetreten aus der Kirche und habe aber nicht wegen der Kirchensteuer. Ich spende ungefähr die Summe, die ich da verwende, weil ich glaube, dass es eine soziale Verantwortung ist und die das wirklich gut machen. Es geht Ihnen um Differenzierung. Ich möchte hier eine Lanze brechen für das, was die Kirche auch Gutes macht. Genau. Und es gibt noch eine zweite Sache, Entschuldigung, für die ich hier noch eine Lanze brechen möchte. Das ist, Missbrauch ist furchtbar, aber es ist nicht nur ein Kirchenthema. Also der weitaus größte Missbrauch passiert in der Familie. Ich habe 30 Jahre als Schulpsychologin damit zu tun gehabt und immer wieder damit zu tun gehabt. Die genauen Zahlen wissen Sie sicher viel genauer, wenn man auf der UBSKM-Seite schaut, dann sieht man immer, wie die Anrufer wie viel das prozentual sind. Ich glaube, das letzte Mal, wie ich geschaut habe, waren es 68%, die aus der Familie kommen.
Gerade vorgestern, großer Fachtag,
digital. Ach. Vorgestern in Berlin, ja. Natürlich jetzt auch ja. Alles online-mäßig, es waren über 600 Leute, die den ganzen Tag dabei waren, ja. Es ging um das Thema Familie und Sie haben völlig recht, das ist der größte Bereich, genau. Und der schwierigste Bereich, weil genau. Man da ganz besonders schwierig überhaupt Zugänge finden kann. Und wir haben auch ein Familienbild in unserer Welt, das eben es ganz schwer macht, darüber so zu reden, als ob es nicht der heiligste Ort der Welt auch ist. Das ist es halt genau. Einfach
nicht. Das muss auch mal gesagt werden, dass man nicht jetzt, bei vielen Leuten in der Bevölkerung bleibt nur hängen, der Missbrauch ist ein Kirchenthema und das stimmt so einfach nicht.
Deswegen haben wir
deshalb
das
würde ja ich jetzt gerne,
aber gerne ja? Zu der, meine Erfahrung mit der Caritas. Ich bin kein Vertreter der katholischen Kirche, ich kenne aber sowohl die Caritas wie die Diakoniearbeit seit vielen Jahren, weil ich habe meine wesentlichsten Aufgaben im Aufbau von psychosozialen Hilfssystemen, in der Sozialpsychiatrie, in den Beratungsstellen über Jahre gemacht. Und ich werde nie vergessen, wie mir bei einer Caritas-Veranstaltung Mitarbeiter aus der unteren Ebene der Gemeinden erzählten, dass sie eigentlich in ihrer Arbeit von den klerikalen Oberhirten überhaupt nicht wahrgenommen werden. Sie kriegen gelegentlich mal ein freundliches Wort, aber dass sie eigentlich die Basis der Kirche sind. Und da, wo andere Menschen merken, da ist jemand, der, wie Sie es geschrieben haben, Herr Kick, der nimmt sich Zeit für mich. Ich bin allein, ich bin einsam, aber da kommt jemand und kommt jeden Tag oder jeden zweiten Tag und ich habe jemand, mit dem ich über Dinge reden kann, die mir wichtig sind. Und wer macht das? Das macht nicht der Ortspfarrer. Das macht nicht der Weihbischof. Das machen die Leute aus den Gemeinden. Und warum kommen die so wenig vor? Ja. Da bräuchten wir, ich habe oft gedacht, der Willy Brandt mit seinem schönen Spruch, Demokratie wagen. Das war in der Zeit, wo Herr Döpfner, leider ist er jetzt auch auf der Liste derjenigen, die nicht so toll sind, der war ja ein enger Mitstreiter von Johannes dem 23. Da waren Versuche, da auch mehr Demokratie in alle Bereiche hineinzutragen. Das müssen wir heute wieder ernst nehmen. Und ich glaube, da sind
wir. Umso wichtiger, denke ich, ist es, dass wir alle mit dafür Sorge tragen, dass das, was jetzt aufgebrochen ist und angestoßen wurde, nicht wieder versandet, wie es vor 12 Jahren war, sondern dass da jetzt wirklich etwas draus wird. Ich würde gerne mit diesem Gedanken in die Schlussrunde gehen, wo Sie vielleicht auch das, was Sie jetzt sagen möchten, noch unterbringen können. Oder kurz direkt dazu, dann gerne noch. Ich will es nicht.
Zu der Geschichte, dass natürlich der meiste Missbrauch woanders passiert. Da Sie beide nicht Mitglied in katholischer Kirche sind, kann ich das akzeptieren. Ich kämpfe aber derzeit innerkirchlich eher damit, dass ich mittlerweile sage, hört mit dem Ja-Aber auf. Da kommt dann das Argument, also da ist ganz schrecklicher Missbrauch in der Kirche, aber woanders ist es ja viel schlimmer. Und dann kommt kirchenintern, auch von Bischöfen, kommt dann Ja-Aber. Und da bin ich mittlerweile auch, reagiere ich fast allergisch, dieses Ja-Aber steht uns nicht mehr an. Wir als katholische Kirche müssen das jetzt, so furchtbar das ist, aushalten, dass es so ist. Und insofern finde ich das immer sehr, sehr zwiespältig.
Für Katholiken ist die Argumentationsfigur verbrannt.
Das
also wir
geht
können
gar
nicht darauf
also da
verweisen,
sage ich
dass es anders
mittlerweile, ja, ja. Das geht nicht.
Wenn das andere sagen, finde ich, darf man es, also wenn es nun mal stimmt, darf man es auch anhören. Ich würde jetzt tatsächlich gerne Ihnen allen Vieren noch einmal um zwei Dinge bitten. Der Reihe nach, quasi als Schlussrunde, wir haben 18:23 jetzt. Und zwar die beiden Dinge, die ich von Ihnen wissen möchte, ist erstens, was ist Ihr persönlicher Lackmustest für die Frage, ob wir wirklich jetzt an einem Punkt sind, wo eine Wende geschieht und wo es aufwärts gehen kann, dass es wirklich, dass es ein ermutigendes Zeichen sein könnte. Was muss man messbar bis wann, sage ich mal, in der Hand haben, um sagen zu können, die Kirche hat diese Herausforderung angenommen und macht ab jetzt alles richtig. Ihr persönlicher Lackmustest. Das zweite wäre dann auch nochmal, was ist für Sie die wichtigste gedankliche Differenzierung, die Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und uns auch hier noch mitgeben möchten für den Mediendschungel der nächsten Tage? Also diese zwei Dinge, möglichst jeweils in zwei Minuten, mein Lackmustest, die wichtigste Differenzierung. Herr Kolb, bitte Sie zuerst.
Oh, da muss ich anfangen.
Ja, Sie müssen.
Ja, gar nicht einfach. Also ich würde es daran prüfen, dass jetzt in den Bereichen, in denen ganz eindeutig Missbrauch stattgefunden hat und noch keine Aufarbeitung stattgefunden hat, wie hier in Oberbayern, Piusheim, Traunstein, aber auch viele andere Bereiche, wenn da jetzt die Aufarbeitungskommission mit Unterstützung der Kirche anfängt, da wirklich Aufträge zu erteilen.
Das wäre Ihr Lackmustest?
Das wäre Lackmustest.
Die wichtigste Differenzierung?
Das Wichtigste ist mir, über das Thema Macht zu reden. Die Macht ist immer die Voraussetzung für sexuellen Missbrauch. Dass Leute sich Macht nehmen, und das ist ein Thema auch dieses Männlichkeitskults innerhalb der katholischen Kirche, da ist eine Macht, die klerikal nochmal untermauert wird. Und wenn die nicht gebrochen wird, dann reden wir auch in 10 Jahren noch darüber, aber ich bin dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt und höre das vielleicht aus einer anderen Perspektive.
Alles klar. Frau Schönheit, Ihr Lackmustest und Ihre wichtigste Differenzierung.
Also der Lackmustest wäre jetzt tatsächlich im Prinzip diese Veranstaltung, die Sie angesprochen haben. Wenn da, sagen wir mal, wenigstens wie in einem kleinen Erzbistum in Essen eine wirklich bedeutende Anzahl von Betroffenen sich meldet, dann würde ich glauben, dass irgendwo Räume und Atmosphären verändert sind. Also, dass da tatsächlich sich was tut und irgendwie es geschafft worden ist, Betroffenen zumindest mal das Vertrauen zu geben, dass sie sich melden können, ohne wieder verletzt zu werden. Das wäre mein Lackmustest. In der Differenzierung würde ich sagen, das Wichtigste wäre für mich, den Leuten zu sagen, bleibt dran, wenn ihr was erreichen wollt, kämpft weiter, bleibt dran, das ist gerade mal ein Anfang. Zumal ich glaube, dass die Sexualmoral der Grundübel jeden Machtmissbrauchs in der Kirche derzeit ist. Das ist ja dann völlig egal, ob das Machtmissbrauch sexueller Art ist, wie wo wir jetzt drüber sprechen, ob das der Umgang mit queeren Personen ist. Da ist dann der sexuelle Missbrauch im Prinzip von einer komplett anderen Seite, ob man Männer in den Zölibat zwingt. Also man hat so den Eindruck, das ist das ganz große Thema, was den Machtmissbrauch an allen Ecken und Enden fördert.
Vielen Dank, Herr Kick. Ihr Lackmustest und Ihre wichtigste Differenzierung.
Also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich genau daran anschließen, an den Lackmustest. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, jetzt eben diese Räume zu schaffen. Das war auch meine Idee dazu, zu sagen, okay, ganz niederschwellig jetzt und erstmal durchaus in einem Raum, der auch anonym sein darf, über Zoom zugeschaltet, nicht mit Namen angemeldet und so weiter, dass Menschen kommen. Ich habe jetzt große Hoffnung, dass das auch funktioniert, dass mehr Menschen kommen, weil ich am letzten Donnerstag beschlossen habe, an die Medien zu gehen, mich mein Gesicht zu zeigen und mich öffentlich zu machen. Ich glaube, das könnte funktionieren, dass tatsächlich am 21. März im Künstlerhaus am Limbachplatz, also neutral auch, nicht kirchennah, nicht bei Ihnen jetzt, die kleine nächste Veranstaltung, hier was stattfindet. Denn ich glaube, wir müssen diese Ebene schaffen, dass Betroffene Vertrauen bekommen, zu reden. Das Zweite,
Muss auch nicht, aber wenn Sie uns was mitgeben möchten, wenn jetzt der Medienhype losgeht.
Sie erleben mich ja emotional und ich bin deshalb emotional, weil ich ein Stück weit Mensch in diesen Jahrzehnten geblieben bin. Ich bin 65 Jahre alt und ich glaube, darauf müssen wir insgesamt bei all diesen Diskussionen, was jetzt wichtig ist und ob jetzt Sexualmoral hauptverantwortlich dafür ist, dass pädophile Priester Kinder missbraucht haben. Ich denke, wenn wir mehr unser Herz öffnen, ich habe es auch wortwörtlich so geschrieben, wenn wir mehr wieder Menschen sind und uns als Mensch wahrnehmen, dass wir wissen, was sie gehört, dass unsere eigene Wertevorstellung, die wir, denke ich, jeder von uns als Kind anerzogen bekommen hat, wenn das wieder mehr Einzug in unsere Gesamtgesellschaft findet, dann sind viele Dinge selbstverständlich und wir müssen nicht diskutieren, Kommissionen gründen und so weiter, denn vieles lässt sich ganz banal runter reduzieren und vieles lässt sich auch ganz banal beantworten. Und ich denke, das sollte und könnte für uns alle ein Ziel sein.
Danke sehr. Frau Huber.
Ich bin skeptisch, dass man, wie ich zuerst schon gesagt habe, bottom-up überhaupt was verändern kann. Also ich fand heute sehr spannend, wie Herr Marx gesagt hat, in etwa einem Jahr möchte er hier eine Veranstaltung oder möchte er in irgendeiner Form vorstellen, was bis dahin passiert ist. Und das fand ich eigentlich schon mal gut. Da hat er sich ziemlich aus dem Fenster gelehnt und hat einen Termin genannt. Und ich möchte gern in einem Jahr Verhaltensweisen sehen oder dass Sachen passiert sind, die elementärer Bestandteil dieses Paradigmenwechsels sind. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, also was, bin ich sehr offen, aber der Paradigmenwechsel muss im konkreten Verhalten sichtbar sein. Und ich habe gehört, also ich hatte ein Gespräch, wo er gesagt hat, naja, also weil die Mitarbeiter heute im Raum standen, der Diözese zum Beispiel, dass er wohl auch, ja, dass man muss, dass es wohl in den nächsten Tagen eine große Veranstaltung gibt, wo genau das auch passieren soll, was jetzt schon angesprochen worden ist oder was Sie angesprochen haben, eben Sie nicht nur hören, sondern auch was machen von dem, was man gehört hat. Und da habe ich mir dann gedacht, wie ich das gehört habe, naja, das wäre schon mal so ein erster Minischritt. Und wenn derartige Sachen laufen würden, ich will einen Paradigmenwechsel sehen, zumindest hier, wenn er schon nicht oben geht. Mhm. Und das Zweite ist zur Differenzierung. Also mir ist immer alles suspekt, was verallgemeinert wird. Und egal, was es ist. Also deswegen habe ich das zuerst betont, auch in der, also es gibt ganz viel, also es gibt viel, viel mehr Gutes, als es Schlechtes gibt in der Kirche. Das ist mir wichtig, darauf zu schauen. Aber das geht in alle Bereiche. Jetzt auch ganz konkret mit Benedikt. Also ich mag den nicht. Ich habe den schon als Schülerin nicht gemocht und ich mag ihn heute noch nicht. Ich habe wegen dem nicht Theologie studiert und bin letztlich wegen dem aus der Kirche austreten. Aber, also jetzt so dieser Hype oder diese, also ihn jetzt, das ist auch nicht richtig. Also der hat hier große Fehler gemacht und ich denke, der hat auch im Kern, in meinen Augen trägt er wirklich auch schon Schuld an diesem Niedergang, aber trotzdem hat der auch was gemacht. Man kann ihn jetzt nicht in toto als Mensch vernichten. Mir ist es immer zuwider, wenn irgendwas radikal verallgemeinert wird und ich sehe da auch meine Position in dieser unabhängigen Aufarbeitungskommission, die ja eben in beide Richtungen schauen soll, also im Blick auf die Kirche und im Blick auf die Betroffenen, das ist eben, irgendwo sind beide Facetten da, dass man in allen Bereichen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss.
Da haben Sie jetzt perfekt auf den Punkt gebracht, wie ich auch den Sinn unserer heutigen Veranstaltung benennen würde. Wir wollten gegen Verallgemeinerungen quasi gedankliche Differenzierungen einziehen und uns auch einfach Zeit nehmen, Dinge mal zu vertiefen. Wir haben nicht alles geschafft. Da müssen weitere Schritte folgen. Das gilt für die Kirche insgesamt und für die Erzdiözese. Das gilt natürlich auch für uns als Akademie. Auch wir werden weitere Veranstaltungen zum Thema machen. Ich weiß nicht genau, wann es dann soweit ist, dass man nochmal eine weitere Bilanz ziehen kann. Ja, aber ich danke Ihnen vieren sehr für den heutigen Abend. Ich fühle mich jetzt deutlich besser gerüstet als vorhin, mich gleich wieder dem Medienstrudel auszusetzen, was so alles berichtet wird, dass ich das besser einordnen kann. Dafür danke ich Ihnen sehr und ich denke, diejenigen, die live zugeschaut haben, die werden das hoffentlich ähnlich sehen. Insofern einen wunderschönen guten Abend noch. Tausend Dank und auf bald. Wir sehen uns sicherlich alle in irgendeiner Konstellation wieder. Danke sehr.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.